Ja, ich habe mich gefreut auf diesen Gottesdienst und schön, dass auch ihr alle hier seid. Eine gute Investition. Der Sonntagmorgen, der gehört Gott. Und wenn daran nichts zu rütteln ist, auch bei schönem Wetter, danke vielmals, genau, dass ihr sagt, ich gehe in die Gemeinde. Und denkt immer daran, Jesus wollte die Gemeinde, das ist seine Erfindung. Und er sagte, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also ihr habt super entschieden. Und wir wollen heute Morgen über unsere Beziehung zu Gott nachdenken. Ich glaube, das ist das Entscheidendste im ganzen Leben. Die Frage, wie ist meine Beziehung zu Gott? Und diese Frage hat Auswirkungen auf mein Lebensgefühl, auf meine Stimmung und die hat auch Auswirkungen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen. Und ich möchte euch heute Morgen eine Entdeckung verraten, die ich gemacht habe. Nicht gleich am Anfang, dass es etwas spannend wird. Einfach so im Bibelstudium, wo Gott mich einfach beschenkt hat und ich freue mich riesig darüber und will das euch gerne mitgeben. Diejenigen, die die Bibel dabei haben, wir können Hebräer 11 aufschlagen. Ich habe den Text aber auch auf Folie, zumindest einen Teil des Textes. Hebräer 11. Ich habe schon früh gelernt, dass man Hebräer 11 das Kapitel der sogenannten Glaubenshelden nennt. Oder heute würde man sagen, Glaubensheldinnen und Helden, denn es werden Männer und Frauen erwähnt in diesem Kapitel, so Menschen, die einen ganz starken Glauben hatten und für uns dadurch Vorbilder sind. Interessant ist, das sind alles Menschen aus dem Alten Testament. Und das zeigt uns, dass schon im Alten Testament, vor der Zeit, wo Jesus, der Sohn Gottes, auf dieser Erde gelebt hat, gestorben und auferstanden ist, Menschen durch Glauben in ihre Beziehung zu Gott gekommen sind. Dass der Glaube maßgebend war für die Qualität ihrer Beziehung zu Gott. Und ich will das gerne mit euch Schritt für Schritt anschauen in Hebräer 11. Wir lassen gleich los. Ich habe einiges auf dem Herzen und ich hoffe, ihr seid voll dabei, okay? Und ich habe es immer so, wenn jemand dann doch vom Schlaf überwältigt wird, ist das überhaupt kein Problem. Außer es ist eine Person, die eine führende Funktion hat im Gottesdienst. Also ich werde mir Mühe geben. Das Kapitel beginnt mit dem Begriff der Glaube. Der Glaube. Und wenn ihr das begriffen habt heute Morgen, habt ihr schon ganz, ganz viel begriffen. Wenn es um unsere Beziehung zu Gott geht, dann geht es um den Glauben. Ich schreibe das mal hier hin. Glaube. Und ich nehme ganz bewusst die Farbe grün, weil für mich der Glaube wie eine Pflanze ist. Wenn er gepflegt wird, wächst er. Wenn er nicht gepflegt wird, geht er ein. Was bedeutet Glaube? Wir sind ja im Neuen Testament, das wurde auf Griechisch geschrieben. Und im Griechischen wird der Begriff Pistis gebraucht. Pistis heißt nichts anderes als Vertrauen. Vielleicht könnt ihr mit dem Begriff Vertrauen mehr anfangen als mit dem Begriff Glauben. Denn der Begriff Glaube wird ja auch sehr viel missbraucht. Also ich glaube, es kommt heute Gewitter und ich nehme den Regenschirm mit. Versteht ihr so? Die Eventualität könnte ja sein. Und diese Art von Beziehung zu Gott, ich glaube, es könnte ja einen Gott geben und darum gebe ich mir Mühe, falls es so ist, dass ich ihm gefalle. Glaube heißt nichts anderes als Vertrauen. Pistis bedeutet Vertrauen. Und darum schreibe ich das gleich hierhin. Mir gefällt der Begriff Vertrauen. Denn es geht um eine Beziehung, es geht um unsere Beziehung zu Gott. Und da ist das Vertrauen ganz, ganz maßgebend. Vertrauen in unserem Leben entsteht durch Beziehungen, die geprägt sind von Offenheit, von Ehrlichkeit und wo man den direkten Weg sucht, wenn etwas nicht stimmt. So wird Vertrauen aufgebaut. Vertrauen kann auch sehr, sehr schnell zerstört werden. Ich habe grün genommen, es ist ja wie einem Baum. Kürzlich hat man in unserer Nachbarschaft einen Baum entsorgt, eine Birke, die ist da mitten in einem Garten gewachsen und die Nachbarin hat dann uns gefragt, stört euch diese Birke? Wir haben sie nie gesetzt, aber die wächst und wächst und die war sicher schon etwa 8 Meter hoch. Und eigentlich hat mich diese Birke gestört, denn sie stand immer am Abend vor der Abendsonne. Und dann habe ich allen Mut zusammengenommen und gesagt, ja, wenn du mich so fragst, muss ich sagen, die Birke ist wunderschön, aber am Abend steht sie uns genau vor der Abendsonne, wenn wir auf dem Balkon sind. Und ihr glaubt es nicht, am nächsten Tag waren Fachleute hier und die haben diese Birke in kurzer Zeit umgelegt und entsorgt. Das ging vielleicht 1-1,5 Stunden. Also Vertrauen kann sehr, sehr schnell kaputt gehen. Das kann irgendein Ereignis, ein Erlebnis sein, zum Beispiel ein Ehepartner, eine Ehepartnerin, die fremd geht. Es ist furchtbar, was da angerichtet wird an Schaden. Oder auch in der Kindererziehung, das Vertrauen, das wir mit den Kindern haben. Ich denke an eines unserer 6 Kinder, die wir haben. Und eines hatte Probleme mit der Ehrlichkeit, mit dem Geld. Und ich habe mal plötzlich beobachtet, dass in meinem Portemonnaie Geld fehlte. Und ich hatte das vorher, ich zähle nicht jeden Tag, wie viel Geld ich in meinem Portemonnaie habe. Und bei uns liegt das immer offen. Also wir haben nie in unserer Familie irgendetwas einschließen müssen. Finde ich schön. Das ist ein Zeichen von Vertrauen, dass es keine Schlüssel braucht. Und dann hat eines der Kinder hat Geld genommen. Es war am Anfang noch schwierig, weil ich nicht sicher war, kann ich mich nicht mehr richtig erinnern oder so. Und dann habe ich mich, ich habe nicht gleich etwas gesagt, weil ich, der Fehler hätte ja auf meiner Seite sein können, und habe ganz bewusst gewartet und geschaut, ob das wieder passiert. Und dann plötzlich fehlte wieder eine Note. Und dann fehlte eine Euronote im Euro-Portemonnaie. Und die Noten wurden immer größer. Und dann hat dieses Kind uns gefragt, ob es die Postcard haben könnte. Wir mussten etwas besorgen und es hat für uns dann Geld abgehoben. Und dann merkte ich beim Nachkontrollieren auf unserem Postkonto, dass zusätzlich zu diesem Geldbetrag noch ein zweiter Betrag abgehoben wurde. Und der war genauso groß, wie wir normalerweise Bargeld abgehoben haben. Also es war sehr gut getarnt. Und ich habe das gemerkt und dann haben wir das Gespräch gesucht. Und das Kind hat es zugegeben. Also er war eigentlich Teenie. Und ist dazu gestanden, es tat ihm furchtbar leid. Wir haben das bereinigt. Ich denke, das war so ein Stein, den meine Frau und ich dann auch ablegen konnten. Wir haben diesem Kind vergeben und ist nachher auch nicht mehr vorgekommen. Und wir haben ihm auch aufgezählt, wie viel es uns schuldet, was uns eigentlich bewusst ist. Und da gab es ja auch noch eine Dunkelziffer. Und wir haben ihm vergeben und haben gesagt, du, wir erlassen dir diesen ganzen Betrag, damit du nie vergisst, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und so konnten wir das Ganze bereinigen. Aber mit dem Vertrauen hat es etwas gemacht. Das war nicht einfach auf einen Schlag wieder hier. Versteht ihr, wir beten zusammen und haben das bereinigt und geklärt und wow, 100% Vertrauen. Sondern das ist dann auch wie eine Pflanze, die du ganz frisch gepflanzt hast, auch bei einer Person, die du schon lange kennst. Das Pflänzchen, und jetzt muss man das pflegen. Und das Vertrauen wächst mit jeder Erfahrung, die wir machen, die unserer Beziehung gut tut, wo wir merken, jawohl, genau, wir sind miteinander offen, wir sind ehrlich, wir sind transparent. Ich kann dem anderen vertrauen. Und es gibt ja auch nichts Schöneres, als wenn wir vertrauen können. Ganz schwierige Erfahrungen haben wir auch mit unseren Pflegekindern gemacht. Da gehört das Lügen eigentlich zum Leben. Die sind zum Teil von Anfang an so geprägt, weil auch ihre Eltern mit Lügen durchs Leben kommen. Und eines der Kinder hat gesagt, meine Mami hat mir gesagt, weißt du, wenn du überleben willst, geht das nicht ohne Lügen. Das sitzt dann tief, versteht ihr? Und da ist es auch nicht möglich, Vertrauensbeziehungen aufzubauen. Und das macht es ja auch so schwierig. Ich will Liebe zeigen, ich will ein Leben investieren und du wirst immer und immer wieder enttäuscht. Das zum Vertrauen. Und ich mache euch Mut, immer, wenn ihr in der Bibel den Begriff Glauben lest, könnt ihr Vertrauen sagen. Immer, garantiert. Denn es ist dasselbe Wort und ihr könnt euch darauf verlassen, wenn es um Glauben geht und unsere Beziehung zu Gott, geht es um Vertrauen. Und jetzt ist entscheidend, dass diese Beziehung mit Gott wachsen kann. Das ist auch so ein kleines Pflänzchen, wo ein Mensch sich für Gott öffnet und sagt, Gott, ich will mich auf dich einlassen. Ich will in eine Beziehung mit dir kommen und ich will dich kennenlernen. Und wisst ihr, das beginnt dann ganz fein. Und jede positive Erfahrung, die du dann mit Gott machst, lässt dein Vertrauen wachsen. Im Unterschied zu uns Menschen ist es bei Gott anders. Gott enttäuscht uns nie. Wir meinen manchmal, dass er uns enttäuscht. Aber je länger ich mit ihm unterwegs bin, umso stärker ist mein Vertrauen geworden. Und mein Vertrauen ist heute so groß, dass ich ihm auch in einer Notsituation sagen kann, Herr, dein Wille geschehe, weil ich weiß und vertraue und überzeugt bin zu 100%, dass dein Wille immer gut ist. Immer. Aber das braucht Vertrauen. Das kannst du nicht erwarten von jemand, von einer Person, die ganz frisch im Glauben ist. Das kommt auch mit den Erfahrungen, die wir mit Gott machen, die andere, die wir kennen, mit Gott machen. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns auch treffen und einander darüber erzählen können, wie großartig unser Gott ist. Kürzlich haben wir eine Andacht gelesen. Da ging es um Sorgenberge, und da stand geschrieben, und ich finde das genial, sage nicht zu Gott, wie groß die Berge sind, sondern sage den Bergen, wie groß Gott ist. Das finde ich genial. Da ist ein Satz, der sitzt. Es gibt Sätze, die sitzen. Okay. Da geht es um Vertrauen. Sag den Bergen, wie groß dein Gott ist. Er ist groß. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Er wird wiederkommen. Er wird seine Herrschaft für alle sichtbar aufrichten. Darum geht es. Und jetzt, ihr habt schon lange den Vers 1 und 2 angeschaut und gedacht, was soll das jetzt? Also wir steigen jetzt in dieses Kapitel ein. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Zuerst zu den Alten, tönt etwas abschätzig, die Alten. Aber hier sind die Menschen im Alten Testament gemeint. Die haben durch Glauben Zeugnis erlangt. Und jetzt seht mal diesen Vers an. Ich schaue ihn mal bewusst mit euch an auf der Grundlage der griechischen Sprache. Ich komme auf diese Seite, da kann ich etwas besser hinsehen. Entschuldigung. Nein, das kommt dann erst bei Vers 3. Ich sage da etwas dazu. Der Glaube ist eine Wirklichkeit, ein Überzeugtsein. Das heißt, wenn mein Vertrauen in Gott gewachsen ist, dann vertraue ich ihm, auch wenn ich etwas nicht sehe. Ich brauche keinen Beweis dafür, dass ich ihm vertrauen kann, sondern ich gebe ihm sozusagen einen Vertrauensvorschuss und ich sage: Gott, ich vertraue dir, was immer du vorhast, du hast meine Situation, du hast unsere Situation im Griff. Und wie gesagt, mit jeder positiven Erfahrung, die wir machen, wächst unser Glaube. Ich glaube, das ist auch ein Grund, dass in der Regel ältere Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, in ihrem Vertrauen enorm gewachsen sind, wenn sie diese Beziehung gepflegt haben. Ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Okay? Und jetzt kommt Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Dazu ein paar Gedanken. In diesem Vers steht, und wir sind immer noch am Anfang von Kapitel 11, wo es um den Glauben geht, die Welten sind durch Gottes Wort bereitet worden. Und wisst ihr, was hier im Griechischen steht? Das ist Elberfelder. Vollkommen zubereitet. Das heißt, Gott hat die Welt und das ganze Universum erschaffen und vollkommen gemacht. Denn was Gott macht, das ist absolut perfekt. Das hat mit Vertrauen zu tun. Die Welt ist vollkommen zubereitet worden, so wie sie Gott sich gedacht hat. Durch sein Wort. Ist auch interessant, was für eine Kraft das Wort Gottes hat. Wir haben ganz viele Beispiele in der Bibel, wo Gott gesprochen hat, wo Jesus gesprochen hat und im Moment, wo er gesprochen hat, hat das Wort die Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt, dass es geschehen ist. Steh auf und geh, zum Beispiel, bei einem Gelähmten. Der ist aufgestanden und ist gegangen. Der ist vielleicht in seinem Leben noch nie auf den Füßen gestanden und Gott hat ein doppeltes Wunder gemacht, hat ihn geheilt und ihm die ganze Physiotherapie erspart. Er konnte gleich springen. Versteht ihr? Das ist ein Wunder, ein riesiges Wunder. Oder sein Wort hat auch Macht, wenn er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn er das sagt, zack, die Sünden sind weg. Die sind nicht mehr hier. Durch Gottes Wort. Rhema, das Wort, ist auch derselbe Begriff für die Kraft, die durch das Wort ausgelöst wird. Und ihr wisst ja, welche Kraft auch bei uns Worte haben können. Sodass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. Eigentlich heißt es hier, sodass das Sichtbare aus dem Nichts geworden ist. Und es steht durch Glauben. Ich muss euch etwas zu diesem Vers sagen, bevor wir weitergehen. Ich habe mich viel schon in meinem Theologiestudium an der STH mit der ganzen Thematik Schöpfung und Evolution beschäftigt. Und ich weiß, es gibt immer wieder Christen, denen ich begegne, die glauben an eine von Gott geführte Evolution. Dass irgendwo das Ganze sich entwickelt hat und Gott hat darüber gewacht, in welche Richtung das geht. Er hat sozusagen immer mit der Hand etwas nachgeholfen. Jetzt ist er auf und jetzt machen wir noch. Versteht ihr? Und es ist eigentlich zum Lachen, aber ich will mich nicht unbedingt darüber lustig machen. Ich muss euch etwas sagen. Ich habe eine hohe Achtung vor Christen, die mit Jesus klar unterwegs sind und an eine theistische Evolution oder was auch immer glauben. weil das entscheidet am Schluss nicht darüber, ob wir gerettet sind oder nicht. Aber im Zusammenhang mit dem Glauben wird das hier als Beispiel erwähnt, ganz am Anfang des Kapitels, dass der Glaube eigentlich da beginnt, wo ich Gott etwas zutraue, das ich mit meinem Verstand überhaupt nicht begreife. Nämlich, dass er in der Lage ist, durch sein Wort aus dem Nichts eine vollkommene Welt zu erschaffen. Und wisst ihr was? Die Bibelkritik, die vielen, auch vielen Theologen zum Verhängnis geworden ist, die hat genau mit diesem Thema angefangen. Man hat 1. Mose 1 und 2 und auch 3 mit dem Sündenfall hinterfragt und gesagt, ja, das können wir nicht wörtlich nehmen, das ist eine Entwicklung von mehr aus über Millionen Jahre, die da beschrieben wird. Aber wir haben es von den Pflanzen gehabt. Wie ist denn möglich, dass die Pflanzen vor der Sonne erschaffen wurden? Wenn die Pflanzen zuerst ein paar Millionen Jahre gelebt haben, dann kam plötzlich noch die Sonne. Wow, was ist denn das? Versteht ihr? Ich will jetzt nicht darüber diskutieren, aber ich bin überzeugt, dass alles, was Gott macht, Alter vortäuscht. Weil er Wunder tun kann. Wenn er einen Gelähmten heilt und er springt dann im Tempel umher, dann denken wir, ja, der hatte mindestens, der ist noch nie auf den Beinen gestanden. Versteht ihr? Das Wunder liegt schon länger zurück, dass er jetzt plötzlich solche Kraft hat und den Aufbau erlebt hat seiner Muskulatur, dass er jetzt springen kann. Und auch bei der Schöpfung, bei dieser Welt ist es so, was Gott erschafft, täuscht Alter vor. Und darum kannst du zurückgehen. Wenn er ein Huhn erschafft, Ei, Huhn, Ei, Huhn, Ei, Huhn, Ei, Huhn. Versteht ihr? Wohin geht das? Wenn er Adam schafft, der sieht vermutlich mindestens wie 25 oder 30-jährig aus. Wenn er Bäume schafft, die haben bereits Jahresringe. Das Paradies, wenn du da hinkommst, denkst du, boah, wie lange braucht ihr das, um ein solches Paradies zu entwickeln? Wenn Gott etwas erschafft, dann täuscht das Alter vor, weil er die Vollmacht hat, durch sein Wort von einer Sekunde auf die andere Wunder zu tun. Das ist so. Und wenn er einen Menschen rettet, das ist ja auch ein riesiges Wunder. Dann denkst du auch, Huhn, Ei, Huhn, Ei. Was hat er alles gemacht, dass Gott mit ihm zufrieden ist? Und ja, und jetzt reicht es dann bald. Ich habe eine Predigt gehabt über die Heiligen, oder? Jetzt kann man ihn bald selig sprechen. Ups, und jetzt ist er selig. Und wow, jetzt ist er noch heilig. Super. Versteht ihr? Und wenn Gott uns Heilige nennt, dann heißt das, er hat ein Wunder getan. Irgendetwas in mir hat mich befreit. Hat mir vergeben. Und ich glaube, überzeugt an eine Schöpfung in 6 Tagen. Und ich stehe dazu. Denn in den 10 Geboten steht sogar, in 6 Tagen hat Gott Himmel und Erde gemacht. Und am 7. hat er geruht. Warum ist heute Sonntag? Warum feiern wir nicht alle Millionen Jahre einen Feiertag für Gott? Also Entschuldigung. Und ich gebe das euch einfach zum Nachdenken, aber ist nicht mein Hauptthema. Aber es ist interessant, dass wenn es um Glauben geht, das erste Beispiel die Schöpfung ist. Und selbstverständlich, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort vollkommen zubereitet. Versteht ihr? Das hat mit Glauben zu tun. Vertraue ich Gott, dass er so wunderbar handelt. Übrigens habe ich mich schon als Jugendlicher aufgeregt über die Zürcher Bibel. Das ist ja so die Standardbibel in der evangelischen Kirche. Und die Zürcher Bibel, die ich damals brauchte, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Im Kapitel 1 und 2 sind ja Schöpfungsberichte. Und ich bin überzeugt, dass diese sich nicht widersprechen. Denn in Kapitel 1, 1. Mose, ist ein chronologischer Schöpfungsbericht. In welcher Reihenfolge hat Gott das alles erschaffen? In Kapitel 2 ist es ein psychologischer Schöpfungsbericht. Denn bei den Juden ist es so, dass sie oft, wenn sie etwas aufzählen, zuerst das Wichtigste bringen und nachher noch alles andere. Also bei der Sintflut, Noah ging in die Arche. Aber Da kamen auch noch seine Kinder, die Frauen, sie gingen auch in die Arche, aber da gingen auch noch die Tiere in die Arche, versteht ihr? Und bei der Schöpfung genauso. Kapitel 2, Gott hat den Menschen erschaffen. Wow, die Krone der Schöpfung kommt zuallererst. Und dann hat er noch das Paradies erschaffen, damit die Menschen ein schönes Umfeld haben. Das ist nicht chronologisch, sondern da geht es um die Wichtigkeit. Und dann kommen noch die Tiere. Und er hat sie zu Adam gebracht, wie er sie nennen würde. Das ist kein Widerspruch, sondern da geht es um eine andere Art der Wahrnehmung. Wir sind stark vom Griechischen geprägt, chronologisch, oder? Gottesdienst, Begrüßung, Anbetung, Predigt, noch einmal ein paar Lieder, Informationen und Verabschiedungen. Das ist unser Gottesdienst. Aber für Gott ist entscheidend, was hat dich am meisten angesprochen. Und wenn du vom Gottesdienst erzählst, musst du nicht das ganze Programm aufzählen. Du sagst, das Lied, unmittelbar vor der Predigt, das hat mich extrem angesprochen. Und da war auch noch eine Predigt, da habe ich auch noch einiges erinnert, aber das Lied, das verfolgt mich immer noch. Und jetzt steht in der Zürcher Bibel in Kapitel 1 die Schöpfung, Kapitel 2 ein anderer Bericht von der Schöpfung. Versteht ihr? Und da bin ich sehr sensibel, da fängt es schon an. Woher haben die diesen Bericht? Vielleicht von den Babyloniern oder ich weiß es nicht. Also, ist für mich entscheidend, nehmt das mit, denkt darüber nach. Und ich sage euch eins, Gott liebt Menschen, die seinem Wort wirklich vertrauen und keine Spezialauslegung brauchen. Und jetzt kommen Beispiele. Durch Glauben brachte Abel ein besseres Opfer dar als Kain. Beginnt schon in der zweiten Generation. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Boah, seid ihr auch eifersüchtig auf Menschen, die entrückt worden sind? Sind nur ganz wenige, ich kann euch trösten. Ganz, ganz wenige. Aber wow, das wäre doch schön, wenn plötzlich ein feuriger Wagen kommt und Urs mitnimmt, zum Beispiel. Und denken wir, warum denn ausgerechnet der Urs, oder? Also, Henoch wurde entrückt. Gut. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Es ist alles wichtig in der Bibel, aber das finde ich jetzt besonders kostbar. Was bedeutet Glaube? Hier kommt so eine Bedingung. Glaube, was bedeutet denn Glaube? Und jetzt, wenn ihr schaut, was in diesem Vers steht, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Boah. Wenn du den Schlüssel haben willst für deine Beziehung zu Gott, denk immer daran, es ist nicht dein Vorbild, dein Leben, deine guten Taten, was du alles vorweisen kannst, deine Begabungen, nichts von alledem. Deine Beziehung zu Gott basiert auf der Grundlage des Vertrauens. Darum geht es. Das ist der Schlüssel. Und sonst gibt es im Himmelreich nur noch den Schlüssel des Todes und des Hades, den Jesus in der Hand hat, in der Offenbarung. Aber da basiert alles auf Vertrauen. Da brauchen wir keine Schlüssel, versteht ihr? Okay, gut. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Boah, schreibe ich das mal hin. Habt ihr das gelesen? Gott gefallen. Ist das nicht eine Sehnsucht, auch in euch, dass ich mich frage, wie kann ich Gott gefallen? Das ist doch eine Grundfrage, außer jemand sagt, wie Conny Frey Musik für einen Gast in der Sendung von SRF, die ich zufällig gehört habe während dem Autofahren. Der Conny Frey, Gastrounternehmer. Und dann fragte man ihn, wie er über Gott denkt. Und dann hat er gesagt, ich halte es mit der Theologin Dorothea Sölle, Gott ist tot, Gott ist die Weltenergie in mir. Denke ich, ein solcher Stumpfsinn. Ich meine, wenn er ein guter Gastrounternehmer ist, ist das mir gleich. Aber so, und das wird dann, boah, versteht ihr da? Boah, diese Überzeugung ist ja mega, oder? Was braucht es, um Gott zu gefallen? Um unser Vertrauen. Ja, um Gott zu gefallen, genau. Unser Vertrauen. Schreib das mal hier hin. Gefallen. Wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Sonst macht es keinen Sinn. Okay? Und jetzt kommt das Zweite. Also, durch mein Vertrauen in Gott gefalle ich ihm. Ist das nicht schön, wenn er sagen kann, Susi, Conny oder wie ihr alle heißt, du gefällst mir. Du vertraust mir einfach immer mehr. Da ist etwas am Wachsen und ich habe Freude an dir. So einfach ist das. Und dann die Gegenseite. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Wenn du belohnt werden willst von Gott, dann suche ihn. Dann vertraue ihm. Denn Vertrauen ist die Bedingung für die Belohnung. Ist eigentlich so einfach. Ist unabhängig von Kulturen, von Sprachen, vom Alter. Ist einfach so. Von meiner gesundheitlichen Situation, von meinen Grenzen, die ich habe, auch von psychischen Grenzen, dass ich einfach sagen kann, Gott, ich vertraue dir. Ich sehe nicht durch, ich verstehe das nicht, dürfen wir auch sagen, keine Ahnung. Ich muss euch sagen, je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr Fragen habe ich. Aber ist mir gleich, weil ich weiß, ich muss nicht alles verstehen. Sein Masterplan. Entscheidend ist, dass er die Kontrolle hat. Ich muss sie nicht haben. Ihm vertrauen. Hat mich kürzlich sehr beeindruckt. Ein junger Mann, der Vater hat die Diagnose Blasenkrebs. Und er sagte mir, weißt du, ich bete nicht, dass der Vater gesund wird. Ich bete, dass Gottes Wille geschieht. Das hat mich mega beeindruckt. Ich meine, wir dürfen beten, dass wir gesund werden. Aber das ist nicht das allerhöchste Ziel. Versteht ihr auch, wenn es mir schwerfällt, das zu sagen. Wenn Gottes Wille geschieht, wenn er will, dass er gesund wird, dann wird er sowieso gesund. Versteht ihr? Aber Gott ehren durch Vertrauen. Du machst es gut, du bist der König. Du hast diese Welt erschaffen. Ich bin für dich ein Pappenstiel, kann man bei Gott nicht sagen. Aber ich bin ja ein Nichts im Vergleich zum Universum und du kannst in meinem Leben jederzeit eingreifen, wie du willst. Belohnen. Ist doch wunderbar. Denen, die ihn suchen, wird er ein Belohn sein. Und merkt ihr, diese Aussagen sind absolut. Also da gibt es keinen Plan B. Okay? Und jetzt werden Menschen aufgelistet. Interessant ist, dass in diesen 40 Versen Hebräer 11 27 Mal das Wort Vertrauen oder Glaube vorkommt. Also ist das Vertrauenskapitel in der Bibel. Und dann werden im Ganzen 17 Menschen aufgelistet, die vertraut haben. Und dann noch viele Namenlose am Schluss des Kapitels. Und wenn ihr das Kapitel mal lest, das sind nicht alles nur Helden, die waren immer gesund und haben immer vorbildlich gelebt und haben alles richtig gemacht. Da werden am Schluss noch Menschen erwähnt, die wurden verfolgt, die wurden krank, die haben gelitten. Es steht sogar, die wurden zersägt und umgebracht. Und sie stehen im gleichen Kapitel, weil sie Gott vertraut haben. Ich glaube, das ist jetzt ein Moment für eine Pause und ich möchte gern ein Lied spielen und nachher euch das Geheimnis verraten. das Geheimnis. Ich lese ein paar Verse aus Hebräer 11, zum Beispiel ab Vers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch Glauben empfing er auch mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen zu zeugen. Und zwar über die geeignete Zeit des Alters hinaus, weil er den für treu erachtete, der die Verheißung gegeben hatte. Mal bis hierher, Abraham. Einer dieser Glaubenshelden. Und es wird aufgezählt, wie er geglaubt hat. Wie ist es euch ergangen, wo ich das gelesen habe? Zum Beispiel heißt es hier, durch Glauben empfing er mit Sarah, obwohl sie unfruchtbar war, Kraft, Nachkommenschaft zu zeugen. Hier fehlt etwas. Hier fehlen die Zweifel. Hier fehlt das Versagen. Der Unglaube fehlt. Boah, ich habe hier einen Spickzettel. Leben, Biografie von Abraham. Ägypten. Abraham lügt und betrügt den Pharao. Sie soll ihm sagen, dass sie seine Schwester ist, weil er Angst hat, umgebracht zu werden, wenn man merkt, dass es seine Frau ist. Sarah ist unfruchtbar, will, dass Abraham mit Hagar ein Kind zeugt, Ismael. Sie hat Streit mit Hagar. Sie demütigt sie, diese flieht. Abraham ist 99 und lacht über die Verheißung, dass er einen Sohn bekommen wird. Auch Sarah lacht. Sarah streitet es anschließend ab. Abraham sagt auch dem Abimelech, dass Sarah seine Schwester ist. Sarah möchte, dass Abraham Hagar und Ismael wegschickt in die Wüste. Nach dem Tod von Sarah hat Abraham eine neue Frau, Ketura, und er bevorzugt Isaak in allem. Schlimm, wenn Eltern ein Lieblingskind haben. Habt ihr etwas gemerkt? Ist ja schlimm, ja? Ganz genau. Durch das Ganze hindurch ist ein roter Faden, nämlich die Vergebung. Das ist gewaltig, da brauchen wir eine neue Seite auf der Flipchart. Ich will das euch aufzeigen. Oben ist Gott. Das, wenn ihr das begriffen habt, okay. Und unten sind Abraham und Sarah. Okay, ich mache jetzt so einfach so einen Strich. Männchen oder Frauchen, was auch immer. Und jetzt kommt hier das Geheimnis. Diese Menschen werden alle aufgezählt als Menschen, die geglaubt haben, aber es wird nichts erwähnt von ihren Fehlern. Nichts. Ihr könnt das ganze Kapitel 100-mal durchlesen und ihr werdet rein nichts Negatives finden. Und warum ist das möglich? Das ist möglich durch Jesus. Ihr könnt jetzt sagen, ja, Jesus hat ja damals noch gar nicht gelebt. Jesus existierte schon. Er ist vielen Menschen begegnet. Meistens oder sogar immer, wenn der Engel des Herrn erwähnt wird, ist es Jesus im Alten Testament. Es ist ganz viel erschienen. und seine Vergebung ist rückwirkend. Johannes hat auf ihn gezeigt und gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Nicht nur von uns, sondern auch die Sünden schon vor seiner Zeit, als er auf dieser Welt lebt. Und jetzt ist das Geheimnis, dass Gott unser Leben durch Jesus sieht. Ein Mensch, der Jesus in sein Leben aufgenommen hat, erlebt ja zuallererst die Vergebung. Bevor nicht hundertprozentige Vergebung geschehen ist, geht es keinen Schritt weiter in unserer Beziehung mit Gott. Wir können vor ihm gar nicht existieren. Und darum ist die Vergebung maßgebend. Ihr könnt um die ganze Erdkugel reisen, alle Weltreligionen studieren. Und es gibt keine Religion, in der die Vergebung angeboten wird. Jesus ist einmalig weltweit. Okay? Ich mache Werbung für ihn, und zwar herzhaft. Und durch Jesus ist alles herausgefiltert. Alles. Ist ja Wahnsinn. Jetzt schreibt mal eure Biografie, ohne irgendeinen Fehler zu erwähnen. Was ist da alles geschehen? Gott zur Ehre. Und dann seht ihr euch so, wie Gott euch sieht. Ist doch gewaltig. Das ist die Vergebung von Jesus. Und das ist das Geheimnis, das ich entdeckt habe, wo ich mich gefragt habe, warum wird da nichts erwähnt? Eine Sarah wie eine Heldin, dabei ist so viel schräg gelaufen, bevor endlich dieser Isaac zur Welt gekommen ist. Versteht ihr das? Er fast nicht geboren worden, aus Unglauben. Und durch Jesus, da können wir sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich danke dir. Und so geht es allen, die in diesem Kapitel erwähnt werden. Die Macht der Vergebung. Und Urs, deine Steine. Gell? Wenn wir uns bewusst werden, wir sind uns nie ganz bewusst, aber wenn wir uns immer stärker bewusst werden, wie groß die Macht dieser Vergebung in unserem Leben ist, versteht ihr? Dann sind wir auch bereit, einander zu vergeben. Wäre jetzt ein Thema für sich, ich gehe nicht weiter darauf ein, aber wenn ich wieder mal bei euch bin für die nächste Predigt, werde ich das machen. Und dann können wir anknüpfen, Urs, du hast jetzt vor allem über unsere zwischenmenschliche Vergebungsbereitschaft gesprochen, weil bei Gott Vergebung ein Kerngeschäft ist in seiner Beziehung zu uns. Die höchste Priorität hat, bevor allem anderen, ist es wichtig, dass die Vergebung auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen ein Kerngeschäft ist. Denn wenn ihr den Menschen vergebt, wird er eure Sünden auch vergeben, hat Jesus gesagt beim Unser Vater. Und wenn ihr nicht vergebt, wird er auch nicht vergeben. Und jetzt noch eine Zugabe, seid ihr bereit? Und dann bin ich fertig. Ich muss euch das auch noch sagen, einfach, dass ihr merkt, wie viel da auf dem Spiel steht, im Römerbrief. Übrigens, lest Hebräer 7 bis 10. Das ist Hebräer 11, okay? Und dort wird immer wieder davon gesprochen, wie Jesus sein einmaliges Opfer gebracht hat, um alle Schuld zu vergeben. Und 11 ist dann so wie die Illustration. Seht diese Menschen an und dann seht ihr die Kraft der Vergebung durch Jesus. Und jetzt noch die Zugabe. In Römer 8, das ist jetzt die Gegenrichtung. Ich mache das mal so. Jetzt müssen wir mal schauen, was hier steht. Ebenso, 26, nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie sich's gebührt. Aber der Geist verwendet sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Hier steht, dass eigentlich ein Mensch von Natur aus, auch wenn er Jesus noch so lieb hat, gar nicht so beten kann, dass es Gott gefällt. und unsere Gebete sind trotz allem immer noch recht egoistisch und unwürdig und hätten keinen Grund, dass sie so eins zu eins zu Gott kommen. Und jetzt kommt hier die dritte Person der Dreieinigkeit, nämlich der Geist. Versteht ihr? So. Der macht genau dasselbe wie Jesus im umgekehrten Sinn. Das ist unser Beistand. Und wenn du betest, dann denk daran, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ja, weiß ich kann nicht so gut beten und ich kann nicht so schön beten und ich kann nicht so lang beten oder was. Ein völliger Quark eigentlich. Denn du kannst einfach sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Das muss nicht schön und lang und was auch immer sein, sondern einfach aus deinem Herzen. Und dann vertrau darauf, dass da ein Dolmetscher ist, der filtert alles heraus, was nicht nötig ist oder nicht gut, und dein Gebet kommt 100% heilig und super zu Gott. Ist doch schön. Sonst würde er gar nicht hinhören. Und ich gebe das euch einfach mit, gell, als Ermutigung. Ja. Damit habe ich gesagt, was ich sagen wollte und möchte noch beten. Jesus, ich danke dir. Ich bin einfach überwältigt vor dir, vor deinem Willen, vor deinem Reich und wie du es gut meinst. Und Herr, wir haben über den Glauben geredet. Und ich danke dir, dass wir mit dir in einer Vertrauensbeziehung dürfen leben. Und ich will, dass mein Vertrauen in dich noch mehr wachsen kann. Auch in herausfordernden Situationen vom Leben. Umso mehr. Und Herr, hilf auch, dass unsere Beziehungen untereinander immer mehr von Vertrauen dürfen prägt sein. Und danke vor allem für die Macht der Vergebung. Ich ehre dich, dass du so ein einmaliger, wunderbarer Herr bist und dass du es möglich gemacht hast, dass wir Frieden mit Gott dürfen haben. Dass aus seiner Sicht alles aus unserem Leben rausgefiltert ist, was ihm nicht gefällt. Ich fasse das Wunder eigentlich immer noch nicht. Aber es ist eins und ich ehre dich dafür. Und danke, dass du gerade jetzt durch den Heiligen Geist für mich eintrittst vor Gott und die Worte erhörlich machst. Amen.